Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, die da heute gesponsert wird von Marlboro. Lennart, red doch mal.
Ja, hallo.
Das fängt ja schon super an, also ich hoffe mal, dass ich hier durch die Folge durchkomme heute.
Ja, er versucht es gut zu verstecken, Leute, aber der klingt wie, wir haben gesagt, du hast neu angefangen mit Rauchen.
Ja, ja, genau, seit einer Woche, hab mir auch recht viel Mühe gegeben, 7 Tage durchgeraucht.
Hast du Ulles Rekord angegriffen?
Genau, ich hab Ulles Rekord angegriffen. Und Jan, hiermit, du kannst es nachlegen, ich habe den Rekord gebrochen.
Genau, ich bin bei 1000. Vierstellige Anzahl an Zigaretten an einem einzigen Tag.
Frau Max hat das nicht gut getan, aber ja, im Himmel ein Weltrekordhalter irgendwo.
Echt so. Okay, also wir sprechen heute über das Thema so ein bisschen auch Atemübungen, Atemtechniken. Ja, eben, deswegen wollte ich gerade die Überleitung bauen. Und deswegen ist es auch klasse, dass heute Lennart kaum Luft kriegt. Was ist eigentlich passiert? Du bist einfach krank, oder was?
Ja, ich bin ja, war ich letzte Woche, genau als wir aufgenommen haben, war ich schon leicht erkältet. Ist auch nicht so sonderlich schlimm geworden, war nur so eine leichte Erkältung die ganze Zeit. Und gestern ist mir irgendwann im Laufe des Tages von jetzt auf gleich die Stimme weggegangen.
Prima.
Ich dachte eigentlich, es ist über Nacht weg, aber nein. Turns out, nee.
Ja, die Stimme ist über Nacht weg, hast du recht.
Stimme ist über Nacht weg, ja. Ich habe schon fast eine ganze Packung hier Salbeibonbons drin.
Ja, stimmt. Aber, ist die ganze Zeit am Salbeibonbons lutschen.
Hilft auch nicht.
Ja. Okay, dann versuche ich, dann muss ich ja heute einen Redepart übernehmen.
Machst einen Monolog. Wir sprechen heute, was hast du gesagt, über Atem.
Atmen, Atemtechniken, dann haben wir einen neuen Sensor bei Visma im Team, der einen Power-Breathe-Sensor, der viel verspricht, aber was eigentlich wirklich machen kann und aussagt, das sehen wir dann und ob sich das auch in Ergebnissen widerspiegelt.
Ist ein Sensor für gute Taktik, er schlägt manchmal aus und manchmal schlägt er nicht aus.
Ja, dann sagt er manchmal, bitte nicht schneller sprinten. Okay, wir haben also heute einiges auf der Agenda.
Fangen an mit dem Thema, was wir letzte Woche nicht in den letzten Minuten des Podcasts einfach so kurz anreißen wollten. Du hattest irgendeine Frage.
Du hattest irgendein Thema.
Nee, du hattest irgendeine Frage oder einen Punkt zu Lorena Wiebes und dem 100. Sieg.
Genau, der 100. Sieg. Warum? Weil ich hatte kurz vorher noch das Rennen geguckt, Gent-Wevelgem. Und ja, ich hatte so ein bisschen die Frage, das klingt jetzt vielleicht provokant, das ist aber gar nicht so hart gemeint, sondern wirklich ernsthaft als auch die Frage eines Nicht-Sprinters an einen Sprinter. Und die ganze Studie rumsteht, wenn man sich das Rennen nochmal anschaut, Lotto Kopecky fährt für Lorena den Sprint an, fährt von vorne schon relativ lange, baut sukzessiv das Tempo auf, eigentlich perfekt, wie du sagtest, Kaugummi wird auseinandergezogen, nicht zu schnell, bringt sie schön in Fahrt. Und was mich halt irgendwie, was ich gesehen hatte, war, alle anderen Konkurrentinnen warten irgendwie darauf, bis Lorena lossprintet, um dann zu merken, dass sie doch nicht vorbeikommen.
Dass sie nicht nur nicht vorbeikommen, sondern dass sie sofort eine Rattlinge Vorsprung hat.
Ja, genau. Und irgendwie hat es mir so ein bisschen an, es ist hart gesagt, aber an Kreativität gefehlt, auch das da mal gegenzuhalten. Es wirkt dann immer so, wenn sie halt dahin gebracht wird, dann ist es so klar, dass sie dann halt fast klar, aber dass sie dann halt gewinnt. Und irgendwie hat es auch keiner wirklich, was das Tempo war, jetzt augenscheinlich von außen betrachtet, gar nicht mal so hoch, so dass hätte niemand vorbeifahren können, aber irgendwie warten alle und dann, ach ja, die ist doch die schnellste.
Ja, ich glaube, also das Tempo, das ist ein bisschen trügerisch am Ende von so einem Rennen, glaube ich, ist das, da kann halt auch keiner mehr so richtig schnell fahren. Und so eine Lotto Kopecky, die kann auch mal solo wegfahren. Das heißt, das ist ein bisschen, als würde so ein Thunderpool-Lied dort machen, was du auch mal siehst.
Ja, ja.
Und die sind halt einfach so krass in der Lage, so ein hohes Tempo auch teilweise dann über 80 Kilometer zu fahren. Also ich glaube, da fährt halt auch keiner mehr so viel schneller auf dem letzten Kilometer. Es sei denn, du hast halt irgendwie so ein Leadout von 3 oder 4 Leuten, die sich dann abwechseln, die das Tempo dann einfach, die natürlich dann schneller fahren können. Aber wenn dann so eine Kopecky so ein Leadout fährt, das macht die halt auch extrem gut.
Ja.
Dann ist es sogar so, wenn du nicht die Schnellste bist, gewinnst du das Ding eigentlich. Weil du eben ein gutes Leadout bekommst.
Weil du auf Position gebracht wirst.
Ja, und wenn du dann aber auch noch jemand bist, der mit dem ersten, zwei, dritten allen Leuten irgendwie 30 Zentimeter, 40 Zentimeter Lücke schon gibt.
Ja
gut, man muss auch überdenken. Guck mal auf das Pro Cycling Stats Profil von ihr. Die hat dieses Jahr alles gewonnen, außer die Bergankunft am Jabal Hafid. Da ist sie 20. geworden. Ja. Dann, und Omloppet Nüsblad hat sie den Sprint vom Feld gewonnen.
Ja.
Aber da waren halt 4 aus, also 2 aus der ursprünglichen Gruppe vorne und dann nochmal 2.
Ja.
Und alles andere hat sie gewonnen. Oder Strade ist die TNF gegangen. Aber es ist einfach ein ganz, ganz krasses Jahr bisher von ihr.
Extrem hohes Level, okay. Ja, okay, vielleicht war es das. Also es macht weniger auf, als ich dachte, aber es war so ein bisschen, irgendwie schien es so, es schien schon für beide irgendwie so einfach. Wirkt dann so einfach, weil es halt so gut ist, könnte man sagen.
Genau. Und das Interessante ist ja eigentlich, Wiebes schießt alles ab und Kopecky hat dieses Jahr noch keinen einzigen Sieg.
Ja.
Und
ja.
läuft so ein bisschen, also sie ist entspannt, ich glaube, die hat, also die ist auch gut in Form.
Ja.
Aber der Sieg fehlt halt noch irgendwie.
Ja, okay, ja. Meinst du, das kann sich am Wochenende ändern?
Oh, kranke Überleitung. das kann sich am Wochenende ändern, ja.
Ja.
Aber auch eine Elisa Longoborghini ist extrem stark.
Ja.
Und mir fällt es mega schwer immer noch, ich gucke diese Rennen und denke mir so, ey, warum fahren die Trackfahrerinnen sich gegenseitig hinterher? Weil ich das einfach, die hat halt trotzdem diese italienische Meistertrikot
an, genau.
sieht genauso aus wie letztes Jahr, nur fährt für ein anderes Team.
Das stimmt, ja.
Und als sie weggefahren ist auf dem Pflaster, ich glaube, du hast es nicht gesehen, aber dann fährt erstmal Alan van Dijk hinterher und ich dachte so, hä, fährt jetzt Longoborghini, ist die Taktik, dass sie für Alan van Dijk fährt, warum springt Alan van Dijk jetzt hinterher, warum lässt sie die nicht einfach fahren? Und da war ich so mega verwirrt für 30 Sekunden, bis ich dann gedacht habe, so, Moment, da war doch was. Aber auch interessant, fährt nicht das Aerorad von Colnago.
Ja, 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 stimmt, hast recht.
Und das ist nicht so ein gutes Zeichen, wenn die das nicht auf dem Pflaster auch fahren, weil das...
Ich bin gespannt, was Pogi auch fahren wird am Wochenende und nächste Woche.
Ist das so? Jetzt mittlerweile, glaube ich, schon so ein Prototypen vom... von diesem normalen Rad, dem 4VS oder so.
Ja, ja, genau, 4VS. Okay, weil er ist ja auch Mailand Sanremo noch mit dem Aerorad gefahren. Ist er?
Mhm.
Und jetzt nicht mehr, okay. Interessant.
Ja, also ich glaube, dass sie das bei den Cobbled Classics jetzt nicht unbedingt machen wollen, weil ich glaube, dem Rad trauen sie nicht hundertprozentig.
Ja, verstehe. Ja gut, das verstehe ich aber
auch. Ist natürlich auch eine harte Belastung und wenn das halt schon auf normalen Belag irgendwie so seine Eigenheiten hat, angeblich, dann
kann man sich nochmal...
Dann würde ich das vielleicht da nicht riskieren.
Ohne das zu weit auszuführen, hast du mitbekommen, heute, gestern, ich weiß gar nicht, Pogi Training Ride in Roubaix, 213 Kilometer Rides und dann aber auch schon direkt... Oh, sag mal ganz kurz, nimm mal einen der drei großen Segmente.
Arenberg, Carrefour de Labre.
Nee, und Mont-Saint-Pivel?
Mont-Saint-Pivel,
Carrefour de Labre oder Mont-Saint-Pivel? Auf jeden Fall bei drei Segmenten erstmal KOM geholt, direkt Segment geholt. Also was? Also, okay, im Rennen verstehe ich nach den ganzen Kilometern nicht unbedingt der schnellste, vor allem wenn du drauf fährst, bist du nochmal schneller, aber trotzdem, es ist halt Rennen.
Fahren ja auch ein paar andere Leute noch einen Recon vorher.
Ja, genau, und er hat einfach auf beim 213 Kilometer Ride drei Segmente geholt auf Cobbles. So,
und das ist halt auch krass, weil selbst wenn du richtig Dampf hast, ist es ja so, du musst diese Kopfsteinpflasterabschnitte auch einfach technisch schnell fahren können.
Voll.
Das heißt, die reine Power bringt dir nichts.
Ja,
also
voll.
Also nicht nichts, aber du weißt, was ich meine. Wenn du die Technik nicht hast,
reicht nicht aus.
So. Dann reicht nicht aus. Ich habe ja mal gehört, Christoph Laporte soll das irgendwie gar nicht auf die Kette kriegen.
Ja, ja, ja.
Das haben die, glaube ich, intern bei Visma auch so rausgefunden, dass das irgendwie nicht so seine Stärke ist, die Power, oder er kriegt es einfach nicht so richtig hin.
Ja, ja.
Würde mich da auch mal mega interessieren, wie sie das messen. Ob sie da eine Art Efficiency Factor aufnimmt.
Ob es wirklich quantifizierbare Daten gibt, meinst
genau,
du?
Genau, ja.
Ja, das ist irgendwie cool.
Oder ob die einfach sagen, ja, der Kollege liefert halt bei den Cobbled Classics nicht so ab, wie ich das gedacht hätte.
Ja.
Genau.
Okay, spannend.
Aber ja, das heißt, der scheint relativ fit zu sein.
Ja.
Und wir gehen ja gleich noch aufs Wochenende. Ich habe noch so ein paar andere Themen davor. Ja. Die Tour auf Hellas.
Ja.
Anton Schiffer.
Ah ja, ja.
Bergankunft. Ich habe mich heute gewundert, Tour auf Hellas. Warum fährt denn Luke Blapp Tour auf Hellas? Aber da fahren einige ganz gute Teams mit. Heute Bergankunft und Anton Schiffer wird Elfter. 9 Sekunden hinter Luke Blapp. Also es kommt eine relativ große Gruppe oben an mit 17 oder mit 9 Sekunden. 24 Fahrer. Scheint also ein etwas flacherer Schlussanstieg. Ja, genau. 4,6%. Aber das sind sehr viele sehr gute Fahrer in der Gruppe und es sind auch einige sehr gute Fahrer nicht mehr in der Gruppe. Das heißt, interessantes Ergebnis. Finde ich gut. Ist jetzt 6. am GC. Oder die Etappe war, glaube ich, gestern sogar.
Ja, aber
heute
ist gecancelt worden, genau.
Habe ich
gute
noch
Fahrer dabei. Auch richtig gute Fahrer. Also Jack Kalula auch gar nicht mal so schlecht.
Ne, ist natürlich jetzt auch ein 2.1-Rennen.
Ja, ja.
Da gibt es Punkte.
Ja,
kann
man
mal als Astana noch mit 7 Leuten in die Top 7 fahren.
Ja gut, aber wenn du halt so einen Luke Plapp dabei hast, Runde wegen auf den Sprinter-Etappen.
Na, Jaco hat jetzt auch nicht so unendlich
Punkte.
Also keine Ahnung, die wird rot sind. Aber das ist jetzt kein Team, wo ich gesagt hätte, die haben in den letzten Jahren mega viel abgeschossen.
Ja,
und die sind jetzt schon safe. Ich glaube, da hat sich nämlich jetzt auch im Ranking noch ein bisschen was getan von den Teams. Und eins der größeren Teams ist auch in Bedrohung gekommen. Ja. Ich muss immer nachgucken,
ich wollte auch gerade überlegen, so, stell mal vor, du bist Grunewegen und bist vor ein paar Jahren halt auch im Tour-Etappensieg gesprintet und auf einmal bist du Torf-Rellas mitgenommen. Torf-Rellas. Wir brauchen dich für Punkte sammeln.
Ich bin nicht ganz sicher, welches Team es war, aber eins dieser Teams ist auf jeden Fall, was in der World Tour ist, auf jeden Fall von den Punkten her ist schon relativ weit hinten. Und es war jetzt nicht Astana oder so. Also bin mal gespannt, wann wir merken, dass jetzt so richtig weird gefahren wird
für UCI-Punkte. Ja, hast du schon prophezeit.
Astana,
ne?
Fährt ja die ganze Zeit schon so. Also Astana fährt ja schon. Astana fährt auch gut.
Ja.
Und die haben alles so Leute, die können Punkte sammeln und die fahren dann halt irgendwie mit drei Leuten in die Top Ten und dann kriegen die halt ihre Punkte zusammen.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob das noch reicht, um das Ganze abzufangen.
Ja. Vor allem hast du ja schon so ein bisschen prophezeit, wie die Dynamik auch sein könnte Ende des Jahres, wenn dann anfangen noch Verträge auszulaufen.
Ja.
Du musst noch Punkte sammeln, dann wirst du wohin geschickt, aber eigentlich kann es dir egal sein. So.
Dann hast du noch eine gelbe Karte bekommen und ein paar gelben Karten wirst du gesperrt, ja, genau. Damit du nicht zu Guangxi musst.
Und dann denkt sich auf einmal so, holen wir nochmal eine gelbe Karte. On top, war Mittwoch auch jetzt ja, ne? In Vorbeibomben.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Hast du gar nicht mitbekommen? Wer war es denn jetzt von Bora? Boah, mein Gott, bin ich vorbereitet. Hat durchs Innen-Vorbei-Bombing einen Sturz provoziert und dadurch eine gelbe Karte bekommen. War auch zu Recht.
Ich hatte noch ein Thema. Tour und Giro-Einladung für Tour de Pro Cycling.
Oh, schön.
Und die Anzahl an Teams für eine Grand Tour ist erhöht worden auf 23.
Jordi Mölz übrigens, ja.
Jordi Mölz, ja.
okay, cool.
Das heißt, wir sehen ein Team mehr bei den Grand Tours. Ist ein bisschen wie in der Formel 1, wo es jetzt 11 Teams statt 10 gibt ab nächstem Jahr.
Was glaubst du, hast du Ideen dazu, was ändert das?
Ist es gut wahrscheinlich?
Ja, okay, ich meine jetzt fürs Rennen, für die Renndynamik. Glaubst du, es wird irgendwas?
Renndynamik ändert sich, glaube ich, nicht.
Glaube auch nicht, ne?
Nee. Es wird einfach noch ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, auf organisatorischer Level ist es am schwierigsten. Weißt du, wenn du überlegst, dass du schon extrem viele Hotels ausbuchst in den Regionen. Und dann hast du noch, das ist ja im Prinzip mindestens ein halbes Hotel, was so eine Mannschaft mit allem drum und dran voll macht. Und das ist halt organisatorisch auch irgendwie schwer, weil du musst noch die ganze Presse, alle Leute musst du unterbringen. Also,
36.5, kein Hotel mehr bekommen.
Wir fahren Vuelta, habe ich gerade eben gesehen.
Ah, Vuelta, okay.
Und ansonsten ändert das nicht viel. Ich glaube, das erhöht natürlich nochmal massiv die Chancen, dass wir nächstes Jahr zum Beispiel ein Team Unibet Tietema Rockets bei der Tour sehen.
Ah ja, das wäre cool.
Also du hast jetzt ein bisschen mehr Flexibilität als die ASO, die erzählen schon die ganze Zeit, sie wollen es unbedingt schaffen.
Ja, ja.
Das
lässt sich dann eher auch umsetzen.
Genau. Ja. Und es geht nicht zu Lasten von irgendwie, weiß ich nicht, einem Team, was sie eigentlich sonst aus anderen Gründen irgendwie...
Da wird die Argumentation nachher schwieriger. So, klar, es ist mal doof, wenn es halt gleich bleibt und alteingesessen immer wieder, aber so kennen wir halt auch, muss man sagen, die großen Rennen für die Grand Tour hat einen Grund, warum dann teilweise die italienischen Teams immer auch dann rangezogen werden und halt auch internationale Teams oder Teams mit Sitz jetzt mit Unibet, ne, mit Sitz in Holland, so, da ist man sich reinarbeiten muss, aber fände ich halt mega, mega spannend, gerade so Fahrer wie Lukas Kubis, wie sagt man, ich weiß nicht, den finde ich halt mega, mega spannend, so, der schafft irgendwie so ein bisschen so, ja, so ein bisschen auch so in der Fahrweise, der kleine Sagan, so ein bisschen durcheiern, weißt du, und dann aber also als Sprinter irgendwie durchfahren und am Ende dann doch irgendwie so das Ding in die Hand nehmen können.
Ja, der ist halt leider nicht ganz schnell.
Ja, ja, ja.
Aber er ist schon ein starker Fahrer, weil
voll.
Wenn du dir Het Nysplit anguckst, da kommt ja auch relativ weit vorne in den Gruppen mit drüber.
Ja.
Und das ist jetzt, sagen wir, wenn die Gruppe weitergefahren wäre, dann wären dann ein paar andere Sprinter nicht wiedergekommen und dann hätte er wahrscheinlich sogar ein besseres Ergebnis noch erzielt. Was interessant ist, wegen Wildcards gerade noch kurz, wenn Q36 hat jetzt, also die haben jetzt die Vuelta Wildcard bekommen, aber Equipo Kernpharma und Euskaltel nicht. Das ist halt schon bitter für die beiden.
Ja.
Und wusstest du, dass die Vuelta in Turin startet?
Ja, das habe ich gelesen.
Da waren wir gar nicht präsent. Also Giro startet ja in Bulgarien?
Nein.
Albanien.
Ja, ja. Albanien war es, ja.
Albanien, Vuelta startet in Turin, die Tour startet.
Haben wir nächstes Jahr Barcelona, ne? Wir haben noch Frankreich, hier Lille.
Lille?
Roubaix, die Ecke.
Ah ja, okay.
Ja, das ist, also an sich finde ich mal cool mit diesen Gastauftritten. Brauchen wir jetzt gar nicht so ausführen, das können wir in Ruhe nochmal machen.
Aber
allerdings,
die Logistik wieder.
Ja, genau, es ist es doch, die
Heute
Logistik.
Heute ist es ein richtiges Logistikthema bei mir.
Ja, aber überleg doch mal. Die Tour startet 2000.
Müssen wir eigentlich einmal einen einladen. Von der ASO, ja. von der GFR, von der Gesellschaft zur Förderung ja, des ja. Radsports. Irgendjemand, der mir ein bisschen erzählt, hier, wie es eigentlich mit der Logistik bei so einer Grand Tour ausschaut.
Wenn ihr da draußen jemanden kennt und könnt den Draht herstellen, gebt mal Bescheid, dann lass es mal machen. Ich würde es echt gerne mal wissen. Wie ist das, dieses Monstrum von
Christian Tour de France? Prudhomme. Wie schaut das aus mit den Hotelbuchungen? Gehst ja. du da auf Booking?
Booking.com.
Christian Prudhomme und tippt so ein, oh, darf nicht mehr als 80 Euro pro Nacht.
Oh, ist auch schon happig.
Mindestens 3 Sterne ja. und ohne Frühstück.
Ohne Frühstück, genau. Frühstück erst ab 11. Hey, was? Ja. Tourstart 2030 in Peking, naja.
Ja, so, weitere Themen. Ein Thema, das brennt uns schon lange unter den Nägeln. Wir müssen über Mittwoch sprechen.
Wir müssen über Mittwoch sprechen. Also erst einmal, folgendes Szenario war es bei mir. Ich kann es ganz kurz anreißen. Und zwar, erst einmal habe ich kurz einen Insta-Screenshot gesehen von diesem Vierer-Train an Bibos, die da von vorne geballert sind. Dachte ich so, geil. Dann habe ich gedacht, ach witzig, das sind so wir wieder am Jinxen, ich sag die ganze Zeit hier, Wout van Aert, da kommt nicht mehr viel, weißt du, und dann passiert das, auf einmal ist er doch wieder vorne, so, das war so mein Take und dann habe ich das auch gar nicht geguckt, alles mich komplett da isoliert von jeglichen Social Media Aktivitäten und dann abends halt geschaut, so, und jetzt kann ich dir sagen, ich habe dann auch ein bisschen durchgeskippt durch die Timeline, weil ich habe jetzt mal zurückgeguckt, wann war das, wie haben sie es gemacht, alles klar, und dann ein bisschen durchgeskippt und dann irgendwann zu diesem Punkt gekommen, so, 3 Fahrer, Nelson Paul ist noch mit dabei. Und dann können wir gleich direkt in unserem Talk weitermachen, bisschen weitergesippt und die ganze Zeit gedacht, wann kommt der Moment, weil ich wusste noch gar nichts, wann kommt der Moment, habe ich schon verpasst, wo Nelson Paul diese Konterattacke mitgegangen ist, diese eine oder die andere. Und dachte mir so, habe ich sie gerade verpasst, bin zurückgespult und wieder nach vorne und wieder zurück. Und ich habe die Attacken nicht gesehen, die Wismar hätte machen sollen, um ihn abzustellen.
Ich habe es auch nicht live gesehen. Ich hatte das Erlebnis nur in der Gruppe vom Team Colonna Kids.
Haben wir Spoiler direkt?
Nee. Ah. Habt ihr dieses Finale gesehen?
Ah, ja, stark.
Was ist da gerade im Finale passiert? Mhm. Und ich sehe diese 4 auch wegfahren, habe das auch perfekt eingeschaltet dann beim Real-Life-Gucken.
So erstmal auch eine gute Experience. Habt ihr das Finale gesehen? Du schaltest ein, 4 Fahrer, ist erstmal eine geile Erfahrung.
Ja, okay. Also in dem Moment gibt es eigentlich nur ein einziges klares Szenario. Ja. Jemand von Wismar gewinnt. So. Ja. Das heißt aber, im Umkehrschluss, habt ihr das Finale gerade gesehen?
War schon
oder
ein Spoiler.
Was ist da im Finale passiert? Ja. Ist schon so ein bisschen so, Moment, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie man das vielleicht erwartet.
Ja,
und dann habe ich auch geskippt, dachte so, okay. Und dann dachte ich mir immer so, ey, das kann jetzt nicht sein.
Das machen sie nicht wirklich.
Dann wurde mir das halt immer klarer, bis ich dann auf dem letzten Kilometer gesehen habe, dass die da so auf die Zielgerade fahren.
Ja, ich habe zum Glück, konnte ich noch sagen, ich habe es mir nicht selber gespoilert, da ich schon irgendwie eine Meta-Info hatte und konnte wirklich auf das Finale gucken und dachte mir so, ach krass, mutig auch, jetzt auf den Sprint zu gehen. Ich weiß nicht, ob es, wer es in den Kommentaren war, ich glaube, Robbie war es, McEwen, der meinte so, ja, nicht vergessen, Nelson Paul ist auch nicht so langsam im Sprint.
Ja.
So, und dann dachte ich mir so, ach krass, wie mutig sie sind, dass sie es doch darauf anlegen. Ja, wollen wir doch mal sehen.
Also ich fand es nicht unbedingt mutig, weil, sag ich mal so, in 90% der Fälle, ich finde es einfach nur, du musst das Rennen 5 vor Ziel zumachen. Du kannst einfach, weil du so dominant bist, weil es so eine krasse Blamage eigentlich ist, wenn du es verkackst.
Ja, ja.
Musst du auf Nummer sicher gehen.
Ja.
Und dann musst du anfangen, den Kerl zu attackieren.
Ja.
Also das ist ja, man hat sich ja über Quickstep lustig gemacht 2015.
Aber
zum Ian Stannard.
Ja.
Aber die haben den wenigstens attackiert.
So, die Diskussion habe ich genauso gestern geführt und meinte so, das ist nicht dasselbe wie damals, weil er hat es einfach pariert, bis er sie sogar alle einmal
selber abgehängt
hat.
Das war das Allerkrankste.
Die haben, und vor allem haben sie sich ja selber abgehängt. Ich weiß nicht, was war, ich glaube, wie Terpstra ist irgendwie gedroppt. Irgendwie gedroppt, als der eine attackiert hat. So.
Ja.
Und Ian Stannard fährt das Loch wieder zu. Das ist was ganz anderes. Wenn du aber es gar nicht drauf ankommen lässt,
Ja,
das ist dann
nicht. Und ich meine halt, dass Nelson Paul hat sogar teilweise mit durchgeführt.
Ja, ich kann es also hier sehen.
Stannard ist
seinen Powerdaten sehen.
Ja, Stannard ist nämlich, der hing zumindest nur hinten drauf.
Ja.
Aber der hat auch noch mit durchgeführt. Und danach hat er sich gedacht, ja, weißt du was, ich habe noch nie einen Sprint beim Leben gewonnen wahrscheinlich. Aber den Wout van Aert, den springe ich jetzt mal ab.
Den packe ich mir.
Also dieser Moment von Wout van Aert im Kopf, wo du so sprintest und es tut schon richtig weh und du merkst so, ah scheiße, der Typ kommt auf meine Tretlagerhöhe. Ach du Scheiße.
Weißt du, das zum einen, und der war auch relativ früh auf Tretlagerhöhe, weil Ich weiß nicht, ob du es nochmal detail angeschaut hast.
Der hat es mit mehr Schwung gemacht.
Es war perfekt.
Aber der hat auch schon die Kurve davor.
Genau.
Ist ja auch schon mit Lücke um die Kurve, hat die zugerollt.
Und das meine ich, die Diskussion hatte ich genauso gestern. Es war perfekt von Nelson Paulus. Er ist mit Lücke durch die Kurve, hat die zugerollt, das Tempo mitgenommen. Ja. Und tritt auch so 1,5-2 Sekunden eher an als Wout. Kommt schon im Windschatten vorbei. Und als Wout seinen Sprint beginnt, war er auch schon mit, sag mal, plus 1,5 km/h auf der Höhe von Wout. Das heißt, wir haben es ja gesehen, 1100 Peak waren das. 1100 Watt Peak, mehr nicht. Und Wout.
Und 5 Sekunden waren das auch gar nicht.
Das war nix. Also, und Wout fährt los und ist maximal auf der gleichen Höhe und hat dann aber auch das Problem, dass natürlich irgendwann die Zeit ausgeht, dann nochmal die Geschwindigkeit aufzubauen, um dann an den Nelson vorbeizufahren. 3 Sekunden waren es 1087, 5 Sekunden 1072, 20 Sekunden 912. Die fahre ich dir. Lennart, die fahre ich dir.
Ja, aber. Was soll man dazu sagen? Also das ist interessant in den Powerdaten. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist nicht out of this world. Es ist relativ, es ist normales Niveau für ein World Tour Rennen. Klar, es ist auf alle Menschen bezogen ein extrem hohes Niveau. Aber auch der 5-Minuten-Wert ist nicht krass. Das, was interessant ist, halt dann, dass du so ein 20-Minuten-, 30-Minuten-Wert, da siehst du, da wurde halt relativ viel mit Zug gefahren. Aber,
aber auch da nochmal, 5 Minuten, 4,20, habe jetzt gerade Strava offen. 5 Minuten, 4,20.
Wahrscheinlich sagt, aus unserer Community sagen bestimmt 20%, ja, die 4,20 fahre ich dir auch auf 5 Minuten.
Ja, normalized 4,71 und das war in Rennstunde 3.
Safe, das sind andere Umstände. Aber wenn du jetzt erstmal 4,20 auf 5 Minuten hörst, dann... Klar, der ist auch nicht super schwer, aber es ist kein Wert, wo du halt sagst, boah, krass, wenn du halt sagst, ein sehr guter Worldtour-Fahrer kann auf 5 Minuten 5,20, 5,30 fahren.
Oder anders gesagt, er war den ganzen Tag irgendwie auch relativ weit vorne, so, man muss davon ausgehen, dass er jetzt nicht, also der ist vielleicht angeschossen, aber so wie das Rennen war, das haben sie hinten wahrscheinlich auch gemerkt, sind ja auch nicht so hart alle gefahren. Also Nelson Paulus hat das ganze Rennen bis zum Sprint 4 Watt pro Kilo im Average, 266 Watt Average. Das ist nicht viel bei ihm. Ich habe mir die Leistungszone angeschaut bei ihm. Wir haben 18 Minuten oberhalb von 84 Watt, 7%, 3% nochmal noch intensiver. Das ist eine, wenn ich sonst Renndaten von Profis sehe, gerade für so Klassiker, das ist schon wenig.
Ja.
Er war den ganzen Tag vorne im kontrollierten Bereich. Das heißt, du merkst ja irgendwann, ist er komplett über Kreuz am Gucken oder halt eben nicht. Und wenn er mitführt, dann weißt du, er ist es nicht. Und das dann so drauf ankommen zu lassen, boah, ist eine Nummer.
Fahrlässig. Ich meine, wenn wir jetzt so sagen, das ist nicht viel, klar, es ist vollkommen logisch, wenn du auf den Average guckst, auch bei 20 Minuten, und der ist irgendwo bei 3,20, 3,30 oder 3,40, dann ist er das natürlich nicht konstant gefahren. Das ist nochmal was ganz anderes, aber es ist auch da einfach im Verhältnis zu dem, was man schon mal gesehen hat, nicht irgendwie exorbitant hoch.
Ja.
Und es war einmal alle 10 Jahre hast du so einen What-the-fuck-Moment.
Ich
glaube, das andere war auch irgendwie 2015 oder so.
Ja, es könnte schon passen.
Ich gucke es mal parallel nach.
Wenn die Kommentatoren, wenn Carlton Kirby sagt, what on earth did we just see? Ja, das ist, also erst habe ich auch gedacht so, so ein bisschen hart gesagt, so, du Idiot. Und dann habe ich dann irgendwie das Video gesehen, wie er auch hinter dem Podium da steht und dann irgendwie so fast am Heulen auch ist, der Wout. Und da tat es mir auch echt ein bisschen leid. So. Also da lastet auch extrem viel. Bei aller Entertainment, das wollen wir doch haben. Das sind die Gladiatoren, die wir da anschauen, genauso am nächsten Wochenende übernächsten.
2015 tatsächlich.
Ja, so bei diesen ganzen Gladiatorenkämpfen, die wir sehen wollen, diese Dramaturgie, die wir natürlich sehen wollen, wir lachen dann darüber, über so einen taktischen Fehler, aber das ist auch extrem viel Druck auf der einen Seite, der auf dich lastet.
Ja,
dann,
logisch.
Dann willst du es unbedingt irgendwie erreichen. Der hat das Rennen noch nicht auf dem Podium, glaube ich, nicht mal gehabt. Der wollte es unbedingt gewinnen. So.
Er ist auch da gestürzt. Letztes Jahr im Rennen hat sich so schwer verletzt. Also es war schon klar, er wollte das Rennen gewinnen.
Ja, ja.
Und natürlich, es ist ultra hart. Jeder sitzt jetzt da auf der Couch und sagt, boah, das hätte ich aber anders gemacht.
Ja, genau. Mach mal anders.
Ja, in dem Moment muss man halt sagen, er hat die Verantwortung genommen und er hat gesagt, ich schieße das Ding ab, fahrt mir den Sprint an.
Ja.
Und er hat es nicht gepackt und es tut extrem weh sowas. Man kann halt hoffen, dass er wieder ein bisschen auf das alte Niveau zurückkommt und er fährt ja jetzt auch nicht komplett kacke.
Also, nee. Ich habe den letzten Tag irgendwie, ich weiß nicht, ich bin noch nicht ganz sicher, also auch da Quelle noch ein bisschen schwammig, einen Screenshot gesehen von Training, von Leistungsdaten von Wout van Aert aus dem Jahr 23. Vielleicht mal ganz kurz, willst du es mal wissen, was du da...
Ich habe das auch gesehen, glaube ich, aber ist doch das, wo alle Werte so glatt sind.
Ja,
genau, das habe ich mir gedacht, so...
Junge. Das ist tabellarisch zu glatt, das stimmt. Aber auch so ganz falsch, also 1800 Peak.
Ja, was sollen wir jetzt damit anfangen? Das kann sein, es kann auch nicht sein. Weißt du, wenn du dir nämlich auch andere Leute anguckst, das ist ja super schwierig zu sagen, was treten diese Leute.
Ja, ja.
Also es kann, wenn ich dich jetzt frage, was tritt ein Alberto Dainese im Sprint im Peak? Das kann alles sein von 1700 bis 1400.
Ja, ja, klar.
Und das, entweder ist der aerodynamisch und ist deshalb schnell, der hat ein gutes Timing. Tim Merlier zum Beispiel.
Ja.
Ja, keine Ahnung, was der im Peak tritt.
1049.
Der
Typ hat einfach,
ich glaube, der tritt nicht viel. Also zumindest von dem, was ich weiß, tritt der nicht krass viel Watt. Der Typ hat ein brutales Timing.
Ja.
Der hat irgendwie so eine Trittechnik, finde ich immer. Der hat ja so einen dicken Gang und die ersten zwei Tritte tritt er den schon relativ rum.
Ja,
und
ja.
Ich glaube, der kann extrem viel Torque produzieren, was aber nicht unbedingt in Watt sich dann...
Das würdest du mit Powermeter 9 sehen.
Genau. Aber weißt du, was ich meine?
Ja,
das heißt, jetzt die Daten zu nehmen, zu sagen, das kann halt sein, das kann aber auch nicht sein.
Klar, aber 20 Minuten 4,78 finde ich nicht unrealistisch und Stunde bei 4,55 kann sogar auch sein, 5 Minuten 600.
4,55 ist auch schon solide.
Ja, und das hat er auch.
4,55 auf eine Stunde, Alter.
Ja. Ja, aber überleg mal die...
Da sitzen jetzt nicht so viele aus der Science-Community zu Hause und sagen, ja, da trete ich auch.
wer von euch jetzt? Wer von euch jetzt?
Wer von euch jetzt seinen Powermeter kaputt gemacht?
Ja, oder beim Quark-Powermeter selber an dem Slope gedreht. In der Handy-App. Okay, also wir können festhalten, der 23er Wout wird jetzt den 25er Wout im Dwarfsdorf-Landrennen-Sprint stehen lassen, auf jeden Fall.
Ja.
Und glaubst du, er startet am Wochenende?
Klar.
Ja, muss er.
Ja, es geht nicht anders.
Einfach ciao. Ich komme nicht mehr.
Der gewinnt doch einfach.
Okay, Ansage. Und dann kommen wir auch direkt in die Predictions vom Wochenende. Ja, was habt ihr durch mit dem Mittwoch, oder?
Ja, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu sagen, ne?
Nee, ich habe alle meine
Power-Daten. Immer ein geiles Rennen, muss man sagen.
Bitte?
Immer ein geiles Rennen.
Ja.
Die haben sich da auch dahinter in der Gruppe auch die ganze Zeit übel zerlegt.
Oh ja, voll.
Das sah richtig nach Radrennen aus.
Auch da muss ich auch nochmal sagen, ne? Jetzt lass mal wieder nicht so viel Hate auf Wismar. Das war auch schon, erstens, das war fantastisch gemacht.
Fantastisch, also wirklich gut.
Das war richtig gut gemacht. Der Zeitpunkt war gut, das Timing war gut. Und danach siehst du ja, das Geile war, es war ja nicht, es wirkt so überdominant. Es war aber richtig lange diese Situation, so vorne, hinten, die zwei Gruppen, die sind so ein bisschen pari und der Abstand von 30, 40 Sekunden bleibt halt gleich. Und wenn du das ungefähr kontrollieren kannst und weißt, wir gehen vorne nicht ein, wenn wir das weitermachen, dann kommt irgendwann der Moment, dann schließt sich die Lücke nicht mehr, bis dann irgendwann hinten nachgegeben wird oder Mats Pedersen nochmal, Jasper Stolven noch stürzt. Und dann hast du halt nicht, du musst halt deine Leistung erbringen, um diese Lücke zu einer Dreiviertelminute zu schließen, die wiederum unrealistisch wird, weil hat ja einen Grund, warum die vorhin weggefahren sind, du nicht rankommst. Ja,
relativ stark.
Ja, genau.
Das ist der übelste
und einig.
Die übelste Henkertruppe auch gewesen, die da losgestiefelt ist. Als Affini vor Wout, Benot und Jorgensen. Die können schon ein bisschen Watt produzieren. Da dachte ich mir so, boah, ja gut, wenn der Affini jetzt sein Leadout fährt bis unten in diesen Bergtenhote, dann kontrolliert er drüber schnell.
Ja.
Die dürfen natürlich auch keinen anderen abstellen, die sind dann schön zu dritt drüber.
Vor allem auch Affini mit seinem Painface. Da kannst du dir vorstellen, was er da vorne auf dem Blatt hat stehen hat, ne?
Also das ist hast schon. Du da gerne. Also wenn du jemanden hast, haben möchtest.
Ja. Also so ein Affini-Typen oder so ein Gunner, der halt einfach so ein konstantes Ding auf der Flachen, ne?
Genau.
Nur auf der Flachen, nicht in so einem kurzen Hügel. Aber wenn der halt dann so losstiefelt und groß genug ist für Windschatten, dann ist schon, das ist schon lecker.
So, Predictions hast du schon angefangen mit. Also wir sprechen über die Flandern-Rundfahrt. Die 109. Runde von Flandern. Wetter ist gut. Es wird also nicht mehr geschoben dieses Jahr, hoffen wir. Van der Poel hat die letzten zwei Rennen ausgesetzt. Ist Gent-Wevelgem nicht gefahren.
Ja, stimmt.
Dwarfsdorf-Landeren nicht gefahren. Hatte vor Sanremo und E3 gewonnen. E3 ziemlich dominant. Pogacar fährt mit. Haben wir letztes Mal uns gefragt. Hat mir auch schon direkt aufgeklärt.
Ja.
Poggi ist am Start. Ist sicherlich in sehr guter Form, kann man schon mal sagen.
Kann man sagen.
Dann haben wir einen Mats Pedersen, der sich gedacht hat, was Van der Poel kann ich auch. Ich habe auch mal so ein schönes Solo von ein paar 80 Kilometern. Und Nummer 4 im Bunde, wen wollte ich denn jetzt noch in der Hut? Du musst eigentlich Wout van Aert nennen.
Ja.
Ja.
Es wäre falsch, es nicht zu tun, aber ja.
Ja, und dann ein bisschen, der noch dazu zählt, würde ich sagen, auch Filippo Ganna.
Oh ja.
Auch sehr gut unterwegs. Und
vor allem im Team auch mit Josh Tarling so und
genau, das ist, die fahren gut.
Ben Turner.
Tarling, Turner, Gunner, ja. Sheffield.
Sheffield, ja.
Voss.
Voss auch
noch. Auch alles miese Wattmaschinen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein, zwei dann nachher in so einer frühen Gruppe vorne sind.
Ja.
So, das ist eine gute, wäre eine gute Idee.
So eine typische, so eine typische Gruppe, wo du so Leute drin hast, wo du denkst so, oh, dann machst du das ein bisschen falsch.
Ja.
Und dann werden die auch irgendwie nicht mehr so richtig langsamer.
Ja, 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 genau. Also so ein Tarling und Sheffield vorne. So, die könnten Relaisstationen gut sein, aber.
Können auch aber alleine weiter.
Genau, das ist das Ding. Weißt du, wenn der eine sich für den anderen aufopfert, dann ist er auf einmal ganz weit weg.
Ja.
Und auch da, ich kann mir auf, okay, ich will es nicht jinxen, wird auch nicht passieren. Aber folgendes, es kann ja auch passieren, dass gerade dieses große Battle, was wir gerade irgendwie erwarten,
dass es ausbleibt.
Dass es ausbleibt. Dass es so ein bisschen, auch so ein bisschen dazu führt, dass man sich auch vielleicht irgendwie anschaut, so. Vielleicht, es wird nicht so extrem sein wie Omloop het Nieuwsblad bei den Frauen, aber dass es so ein bisschen irgendwann die Gruppe vielleicht auch zu viel Distanz bekommt und dann so ein bisschen auch einer von den beiden sagt, ja, dann mach doch. So,
ja.
So ein Ego-Spielchen, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, klar. Was krass ist, in den letzten Jahren hat Alpecin de Koenig das Ding aber immer Volley genommen und gesagt, so, pass auf.
Ja, stimmt.
Roubaix letztes Jahr, wir fahren hier. Wir kontrollieren
das. Wild.
Die lassen halt im Gegensatz zu der Situation bei Omloop het Nieuwsblad der Frauen einfach nichts anbrennen. Die sagen,
ja.
Gut, wir haben hier ein Fund-up. Was meinst du auch, was passiert, wenn du das verkackst?
Stell dir mal vor, der ist vom Mittwoch die Alpecin-Nummer durchgespielt. Ich glaube, der Roto fährt den Kopf
abgerissen. Boah, ja, ich glaube.
Du wärst instant gefeuert.
Der hätte dir einfach beide Cleats oder den Schuhen weggeschraubt und hätte gesagt, fahr jetzt trotzdem mit dem Rad nach Hause. Hättest du damit so glatten Carbon-Sohlen auf den Pedalen nach Hause fahren müssen, das wäre deine Strafe gewesen. Also im Bus wärst du nicht mit nach Hause gefahren.
Nein. Auch die unhandlich. Ich stell dir vor, so ein Bond-Schuh auch.
Du rutschst so die ganze Zeit von dem Pedal ab und du musst aber damit nach Hause.
Es ist schon so ein bisschen dunkel. Dann klemmst du so die Zehen vorne, den Schuh so vorne ins SPDSL-Cleat. Ah, alles unhandlich.
Ja, also
wir verrennen uns.
Ich glaube nicht, dass, also ich habe es auch gedacht, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Ja, okay.
Also entweder Alpecin de Koenig oder UAE Team Emirates wird das Heft in die Hand nehmen, weil sie beide an ihren Leader glauben.
Ja. Das macht auch Spaß.
Und da ist es halt auch so, warum sollten die zu sehr sparen an Helfern? Am Ende haben die da eh so zwei Kollegen, die das Ding alleine machen. Also die brauchen ja auch jetzt nicht unbedingt immer.
Du musst bei den Helfern ja auch gar nicht mehr bis 0 rechnen oder bis 10 vor. Es reicht ja aus, wenn du bis 70 vorrechnest.
Bis 70 und dann kannst du sagen, ja, viel Spaß euch hier. Ich steck dir noch eine Lunchtüte mit ein und wir sehen uns im Ziel.
Und dann holt dann Tim Wellens mal entspannt das iPhone vorne hinten raus,
ja.
Klemmt sich das vorne auf den Quadlock
gucken
und guckt mal ein bisschen flandern.
Ja, und dann hast du wieder ein anderes Team mit Lidl Trek, die so ein bisschen eine andere Stärke haben.
Ja.
Weil die einfach sehr breit aufgestellt sind.
Ja, ja.
Und das sind für mich die am meisten von profitieren könnten.
Ja, ja, das stimmt.
Trek hat ein sehr starkes Team, ist aber nicht so in der Verantwortung. Und wird auch nicht in die Verantwortung gehen, glaube ich. Weil die ja ganz klar sagen, Alpecin und UAE macht ihr mal.
Ist eigentlich ein Tim de Klerk jetzt arbeitslos?
Warum?
Ja, normalerweise schickst du den vor vorne den ganzen Tag.
Ja, ja.
So, das muss aber die Track so in die Hand nehmen.
Was macht ein
Tim? Was ist ein Tim de Klerk jetzt für seinen Job?
Kann ich jetzt bitte nach vorne? Nein, Tim.
Nein, du darfst nicht fahren. Das müssen andere Teams machen. Aber was soll ich sonst machen?
Der muss halt wechseln. Der muss halt zu UAE oder Alpecin gehen.
Ja, ja, irgendwie sowas.
Da kann er die Rolle wieder erfüllen.
Darf ich von vorne fahren? Nein.
Nein? Okay.
Okay. Komisch. Wie so ein Hund, der nicht weiß, wohin soll.
Ja.
Naja, okay. Ja, also.
Da gibt es so eine Rick and Morty-Szene, wo er. Das kennst du nicht, aber vielleicht kennst andere, die hier zuhören. Rick and Morty ist so eine Comic-Serie.
Ja.
Und da baut sich so ein Roboter und der fragt immer so: What's my purpose? Der kleine Roboter. Und dann sagt er: Pass the butter. You pass the butter. Und dann hat er so ein Gesicht und sagt so: My life is miserable oder sowas. Und so ist es halt für den, der fragt so: Was ist my mission? Ja, bleib einfach im Feld. Oh nein. Mein Leben macht keinen Sinn mehr.
Der hatte größte TV-Time immer.
Ja, stimmt. Gehabt. Vielleicht kriegt er mal irgendwelche individuellen Sponsoren.
Das ist richtig schlau eigentlich. So,
der hat so Privatsponsor.
Ja, aber so
Red Bull sollte den sponsern.
Ja, genau, Tim Clerk, Red
Tim
Bull.
Tim Clerk, weil der ist die ganze Zeit im Fernsehen,
sehr gut.
Red Bull Helm.
Ja, ich war gerade so bei so Fendt-Trecker oder sowas, so den ganzen Tag rumtreckern.
Aber ich glaub, das ist auch geil.
Ja.
John Deere.
John Deere. Der John Deere.
Zurück zu diesem Radrennen.
Ja.
Sudal Quickstep, spielen sie eine Rolle?
Nein. Nein, nein, nein.
Yves Lampaert fährt mit.
Yves Lampaert wird vorne unter den besten in der Gruppe der besten 12 noch dabei sein.
Paul Manier.
Ja.
Ja, aber vielleicht ist es ein bisschen zu hart für den.
Ja.
Lampard ist jetzt auch noch nicht so stark gefahren dieses Jahr, muss man sagen. Wenn man jetzt mal so reinguckt. Es ist echt krass, was mit Quickstep passiert ist.
Ja.
Andere Teams. EF, Education, Easy Post. Schaffen sie es noch
Nelson mal. Paulus?
Nelson Paulus. Ja, ich glaube, dahinter gibt es eine Riesenmenge an so Favoriten für die zweite Reihe. Also alles von Platz, sage ich mal, auch 3 bis 10. Ja. Aber, Moritz, Toins.
Ja, Moritz sah aber auch nicht so gut aus letzten Tagen.
Ja,
ne?
Aber generell so, das sind diese Fahrer. Aber Toins ist ein geiles Rennen letztes Jahr gefahren. Matthews war letztes Jahr vorne, ist disqualifiziert worden.
Ja.
Du hast einen Luca Mosato, der war am Ende letztes Jahr Zweiter. Hat jetzt noch nicht so die krasse Saison gefahren.
Red Bull Bohrensgrohe finde ich. Euer Lascano, ja, aber.
Ja, aber ja, Lascano ist, hat mich diese Saison noch gar nicht überzeugt.
Genau, das ist es halt. Also
Petit,
irgendwie. Euer Lascano hat letztes Jahr noch ein paar Daten hochgeladen. Mittlerweile macht es dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es wieder ist, aber es war wieder mal eine Zeit lang weg. Dafür, was er letztes Jahr gezeigt hat, der war so ein Tretschwein eigentlich. Ja. Und da fehlt es irgendwie dieses Jahr.
Ja, so ein bisschen. Laurence Petit ist für mich der Fahrer mit dem größten Potenzial, da vorne reinzufahren.
Ja.
Ist jetzt gestürzt bei Dwarstor, glaube ich. Im Finale sah da auch schon ein bisschen besser aus. Letztes Jahr ist er richtig krass gefahren.
Mhm.
Ja.
John Degenkolb?
Nee. Sorry, no. Also Team Picnic PostNL haut mich gar nicht um.
Nee.
Insgesamt, würde ich mal sagen. Die machen so ein bisschen da weiter, wo sie letztes und vorletztes Jahr schon waren. Wer krass fährt, den kennst du bestimmt nicht. Arjen Livins von Lotto. Ist so ein ganz kleiner, dünner.
Mhm.
Und der fährt relativ offensiv in den letzten Rennen. Der ist Achter geworden bei Dwarstor. Der ist mir auch schon bei Gent-Wevelgem aufgefallen.
Ja.
Der hat eine echt offensive Fahrweise. Da dachte ich, was ist das denn für ein junges Talent? Ist einfach 30. Ist vorher bei Bingo gefahren, mal bei Rompo, das ist jahrelang so Pro. Und finde ich halt richtig krass, was der für einen Sprung gemacht hat von letztem Jahr auf dieses Jahr. Achtet mal drauf, das ist so ein 1,70, 58 Kilo Männchen. Und der fährt echt schön offensiv da die Attacken.
Ich muss sagen, Lotto finde ich auch gar nicht, das Team finde ich gar nicht so schlecht. Mit Lennart van Etveld so.
Ja.
Die sind eigentlich ganz gut, Brent van Meur auch nicht ganz gut aufgestellt.
Ja.
Aber auch da ist es halt so, ja, jetzt mal hart gesagt, so wer bleibt wie lange nach vorne mit dabei, wenn es dann nochmal losgeht?
Ja. Jetzt haben wir ja
Stefan
schon
Küng, sorry.
Stefan Küng. Top, wird auf jeden Fall Sechster.
Aber auch wirklich nicht schlechter, aber auch nicht besser.
Immer dabei. Aber so irgendwie hat er noch nicht den Code gecrackt, wie man das Ding gewinnt. Ja. Jetzt gewinnt er das Ding übrigens, so wie wir es hier gesagt haben.
Ah, ja, genau. Stefan Küng mal ganz, auch richtig gut mit der Taktik, letztes Jahr auch schon gemacht, frühzeitig losattackieren, damit, wenn die zwei schnell von hinten kommen, dann bist du vorne.
Das kann er auf jeden Fall, da fährt er gut. Wollen wir mal so ein bisschen über das Rennen sprechen an sich? Wir reden ja mal über Favoriten. Was ist so ein Szenario, was du siehst?
Boah.
Absolute Kaffeesatzleserei.
Ich weiß. Richtig gut.
Also beschreibe ein Szenario, wie es wahrscheinlich nicht passieren wird.
Weil ich es jetzt sage?
Ja.
Ja, aber nee, ich ganz ehrlich, ich bleib dabei, das wird nachher so.
Wird ein schweres Rennen.
Ja, auf einmal ist dann doch wieder Behrendries, Falkenberg oder Den Hout so noch 70, 80 to go und das erste Mal geht schon los. Weil es ist jedes Mal, also
es
jedes
geht
Mal war es so.
Auf jeden Fall relativ früh los und es ist immer diese in Phasen bei Flandern, finde ich. Du
einfach
hast
erste Ode Quaremont.
Ja.
Einfach 130 vor Ziel.
Ist nicht unrealistisch.
Ja.
Du hast ja immer diese Phasen auch, wo dann die Teams so diese Fahrer wegschicken, die, wenn ich dir eine Schulnote geben würde, wäre das so eine 2+.
Ah ja, ja, ja.
Also so ein Tiet Benot oder Tülle van Baal früher, aber der jetzt gerade, was ist da eigentlich schon wieder los?
Ja, haben wir das schon mal gesagt, oder nicht? Tülle van Baal haben wir auch schon gesprochen.
Ja, aber jetzt dieses Jahr noch gar nicht. Ich habe auch ehrlich keine Ergebnisse von ihm im Kopf, aber
ist
23. bei Dwarstor geworden, also boah, schwierig. Aber im letzten Jahr zum Beispiel haben sie ihn da früh losgeschickt, dann fahren halt so Leute, die du, ne, wenn du die einmal ein bisschen aus den Augen lässt, dass die auch sehr weit kommen können in dem Rennen.
Ja.
Die fahren dann immer los und irgendwann danach geht halt das richtige Rennen los mit den Favoriten. Wann glaubst du, geht's tatsächlich so richtig los?
Also wir haben dreimal Ode Quaremont, so gerade mit dem Zeitraum. Ich glaube, es geht zwei Plusfahrer fahren, wie du schon sagtest, gerade so Molenberg, Padestra, Behrendries irgendwann los. Das ist dann circa 100 vor Ziel sogar. Und die 1-Minus- bis 1-Plus-Fahrer, da sind wir echt bei erste Koppenberg oder so, Paderberg-Koppenberg.
Ja, ich glaube, so, ja,
das könnte passen.
Das ist zweite Mal Quaremont.
Ja, ja, oder so, genau.
In der Ecke, genau so sehe ich es auch.
Da sind wir bei typischen 70 oder 60-70 vor Ziel. Ja. Davor ist das Problem, klar, nicht vergessen, Nieuwe-Kreuzberg und Hothorn und so, ich bin jetzt ja vor 2, 3 Jahren gefahren. So, das ist auch lang genug, dass du eine Selektion hervorrufen kannst, wenn du da voll drüber gehst. Aber dadurch
geht eigentlich nie so richtig.
Ja, ja, sag ich ja. Also das ist, es ist schon ein Anstieg. Vor allem merkst du das, wenn du selber das gefahren bist. Ich kann mit Krämpfen da schon hoch.
Ich glaube, das ist sogar der höchste Punkt da.
Ja, ist es auch. Auf 155 Meter.
Boah, dünne Luft. Geile Überleitung zum eigentlichen Thema.
Ich wollte sagen, also klar, ist ein Anstieg, aber du bist so schnell, dass du nicht den Vorteil hast, wie gegenüber der Kopfsteinpflasterstraßen, wo du schnell so Lücke reißen kannst. Das heißt, wenn du da drüber gehst, und ich weiß noch genau, du kommst da drüber und dann hast du diese fette, breite Straße Richtung Oude-Quaremont. Ja, du wirst halt zugerollt. So, das macht halt keinen Sinn. Deswegen kannst du erst in Oude-Quaremont wirklich als Sprungbrett nehmen und du hast durch den Oude-Quaremont, Paterberg, Koppenberg, Steenbeck-Dries eigentlich so eine 30 Kilometer, 20 Kilometer Phase, wo du immer wieder halt, wenn du schnell fährst, das entscheiden kannst. Und danach hast du noch den Oude-Kreuzberg und dann halt Richtung Oude-Quaremont halt auch wieder schnell das Ding zu Ende.
Ja.
Wer macht's? Geht es eigentlich von vor?
Wer macht's, Lukas?
Tadej Pogacar.
Ich sag Van der Poel.
Ah, schön.
Ging ja schnell.
Ja.
Cool.
Dann weiter.
Dann weiter.
Frauenrennen, Lotte Kopecky. Ja, die muss jetzt mal irgendwann.
Ja, sehe ich leider auch so, aber ich sag dann Longo Borghini.
Okay, gut, dann haben wir das auch mit durch. Also, stark. Thema Atmung.
Einatmen, ausatmen, fertig. Geh mal durch. Du hast was mitgebracht. Also, du hast gesagt.
Wir sind noch nie so schnell dadurch. Okay, mal weiter.
Ist gut. Sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
Ja, super.
Du hast gesagt, dir ist was aufgefallen, Wismar Elise Bike, die haben einen neuen Sensor dran.
Ja.
Es geht da um Atemfrequenz.
Ja, genau.
Atemvolumen.
Ja, die Menge, die Marke heißt Timewear so, und das ist so ein, ursprünglich war es so ein T-Shirt. Die haben so ein T-Shirt entwickelt.
So ein T-Shirt.
Genau. Stell mal vor, du so ein Moxie, nur als
mit
T-Shirt.
Mit so Dehnmessstreifen.
Ja, mit so einem Pott eigentlich. Und jetzt haben sie einfach, also wir haben damit angefangen, weil ich weiß nicht, wo sie hin wollten mit der Ursprungsfirma, jetzt haben sie einfach einen Brustgurt integriert. Und mit Wismar halt ein Team, was sich halt gerne auf sowas ja mal draufstürzt und sagt, komm, wir probieren das mal aus und wir haben da einen gewissen Sinn, den wir dahinter sehen.
Was macht das T-Shirt?
Genau, das T-Shirt misst, letztendlich kann es auch nur messen, wie du, ist übrigens sehr spärlich mit Informationen, Timewear gerade, weil die irgendwo dann nächstes wahrscheinlich einen neuen Launch haben und die Seite ist nichts anderes als hier, coming soon. Also irgendwie fehlt es da so ein bisschen mittlerweile an Infos. Aber du misst halt Atemfrequenzen und dadurch natürlich kannst du ja messen, wie ein dieser Pott quasi immer sich durch den Brustkorb wieder dehnt und wieder auf und zu. Und dann kannst du die Atemfrequenz darüber bestimmen. So, das ist jetzt erstmal nichts Weltbewegendes. Zitat aber bei Cycling News, glaube ich, war es. A breakthrough at the first heart rate monitor was in the 70s. Also so ein bisschen das Größte, was in den letzten 50 Jahren gegeben hat. Sehe ich noch nicht, bin ich gespannt, wie sie es einsetzen möchten, aber der Vorteil ist halt, wenn du sowas messen kannst, nehmen wir mal zum Beispiel, du fährst einen Stufentest auf dem Ergometer zu Hause. So, und bei Zunahme der Intensität wissen wir, hast du irgendwann eine mehr Abatmung von CO2, Kohlenstoffdioxid. Das ist dann vor allem durch eine mehr Beanspruchung der Glykolyse. Und gerade im Punkt VT1 zum Beispiel hast du eine vermehrte Abatmung.
VT1 ist?
Ventilatorische Schwelle 1. Genau, wenn du also eine vermehrte Abatmung von CO2, das Exzess, also Ausatmen CO2, erhöht sich dann drastisch. Wenn wir das dann messen, würden wir so, ich sag mal, bei, eigentlich am Anfang hast du so eine steigende Linie.
Ja.
Und nehmen wir da so einen kleinen Knick, weil jetzt ab dem Punkt vermehrt CO2 abgeatmet wird. Das ist der Punkt ziemlich genauso von Zone 2 Fatmax-Bereich. Warum? Ja. Weil jetzt haben wir quasi den höchstmöglichen Punkt von aerober Energiebereitstellung überschritten, ne, unser Fatmax. Und jetzt wird überproportional mehr abgeatmet, mehr rekrutiert, weil du Typ 2A-Fasern zum Beispiel dazusetzt. So, das heißt, du kannst jetzt theoretisch, also, und CO2, ganz kurz, sorry, triggert auch Atemreflex. Das heißt, wenn du CO2 abatmest, atmest du auch mehr und schneller. Und wenn du das natürlich jetzt mit einem Sensor messen kannst, dann kannst du darüber jetzt live quasi VT1 bestimmen, wenn du dann zum Beispiel auch noch Leistung dazu koppelst oder Heartrate dir anschaust.
Das heißt, was du theoretisch machen kannst damit ist, wenn du dich nur auf Power Powerdaten verlässt, dann hast du Wert, sage ich, 250 Watt und dann guckst du ja nach 250 Watt, aber du kannst halt nicht mit einbeziehen, was wirklich sozusagen die, ne, wie ist der Körper heute drauf? Hat er,
es ist eine physiologische Sonntour, genau.
Genau, du hast halt, du merkst halt so, okay, ja, eventuell ist die Sonntour ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, du hast mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, das schiebt sicherlich auch auf einer ganz kleinen Ebene, sicherlich auch mal die Schwelle um 2 bis 5 Watt nach oben oder nach unten, wenn du einen guten, schlechten Tag hast. Und das ist ja der Grund. Der Grund liegt ja dann in verschiedensten anderen Faktoren. Das heißt, du kannst in dem, auf die Art und Weise wahrscheinlich besser bestimmen, was ist der Ist-Zustand in diesem Moment.
Ja.
Und nicht, was ist normalerweise in dem System.
Genau, was war vor 8 Wochen bei der Diagnostik.
Genau.
Ja. Und das ist ein Vorteil. Das ist so ein bisschen, wie wir es auch mit Moxie immer diskutieren, so mit so einem Live-Parametern auch, in der Sauerstoffsättigung. Das finde ich ein bisschen spannender sogar als Atemfrequenzen. Aber es ist irgendwie spannend, dass man sich damit mal beschäftigt, mit dem Themenfeld oder das mal einfließen lässt. Du könntest ja auch weitergehen und sagen, okay, wir haben vielleicht so eine Art Baseline-Atmung, so, und wenn du jetzt vermehrt CO2-lastig unterwegs bist, warum auch immer, oder einfach sag mal, zentral nervlich auch gehemmter bist, kann es sein, dass deswegen die Atemfrequenz sich auch ändert und das detektierst du. Also eine Art, sie sehen es an Whoop eigentlich. Whoop hat ja auch zum Beispiel für den Recovery-Wert, siehst du deine nächtliche Atemfrequenz. So, und wenn du jetzt erschöpft bist durch ein Rennen oder vielleicht auch krank wirst, hast du eine erhöhte Atemfrequenz, meldet er jeden Morgen dir. Sagt der Alarm, hier war irgendwas. Und sowas könntest du mit dem Sensor quasi, wenn du die Algorithmen gut schreibst, auch innerhalb einer Belastung dir anschauen.
Du kannst eine Push Notification auf dein Wahoo. Achtung.
Ja, genau so.
Du hast heute einen schlechten Tag.
Wout besser nicht so schnell sprinten, weil du hast nicht so viel Luft.
Du könntest einen Krampf kriegen,
genau. Und wenn das halt, ich weiß es nicht, ich muss mir noch mehr Daten anschauen zur Technik. Das, wie gesagt, war nicht ersichtlich. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwie abschätzen können, ob du dann vielleicht so eine Art, ja, sag mal, so eine Referenz für Volumen hinkriegst. Also wie viel Volumen du atmest durch, ich sag mal, wie viel Luft du holen kannst, wie lange quasi dieses Einatmen des Brustkorbs ist. Weil dann könntest du theoretisch auch gucken, wenn du dann eine maximale Atmung irgendwie diesem System mitgibst, könntest du auch unterwegs im Rennen halt schauen, wie viel Atemreserveprozent hast du quasi zur Verfügung. Also einen theoretischen Maximum, dann einen realen Maximum.
Ja.
So, und dann könntest du dann mit einer Baseline versehen. Das heißt, normalerweise habe ich 5 Liter Lungenvolumen, jetzt bin ich heute bei 4,8, beim maximalsten Wert. Und dann könntest du vielleicht sehen, dass du eine gewisse Art geringere Range hast, was die Atmung anbetrifft, für deine Belastung.
Meinst du, wir kommen irgendwann dahin, in der nächsten Zeit, die UCI wird es safe verbieten, aber dass Daten live übermittelt werden ans Team K und da sitzt dann so ein Typ wie du mit so einem Laptop und kann so in live auswerten, oh, der Wout hatte gerade schon einmal 180er Puls bei 3 Minuten 490 Watt.
Exactly.
Und du kannst live halt sehen, der Körper ist heute gut drauf oder er ist nicht gut drauf.
Und dann kommen wir an diesen Punkt. Das habe ich schon seit 19 Jahren trainiert, Lennart. Das hatten wir damals schon bei Radsportmanager, dass du alle Daten hast, alle Vitaldaten, wie viel Prozent und dann sagst du, schick nach vorne, schick dir nach hinten, schick dir Wasser holen.
Punkt 99.
Punkt 99 ist aber schnell die Leistung alle. Punkt 99 machst du aber nur auf den letzten 3.
Ja.
Aber erstmal Führung folgen.
Führung folgen, genau.
Führung folgen und das mal an nach vorne holen.
Ja, das ist, ich glaube, dass, also theoretisch wird sich das, ich glaube, guck mal, im Skispringen hat es jetzt gerade den Skandal, dass die irgendwelche Nähte verschieben.
Ja.
Ja. Und ich bin mir sicher, irgendjemand wird irgendwann mal anfangen, Daten live zu ermitteln ins Teamauto und das wird wieder auf die Taktik Einfluss nehmen, bis es dann rauskommt und dann wird es verboten.
Ja, klar. Es ist ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, es gibt ja Regeln, dass es zum Beispiel, ich glaube, es ist im Oberbegriff, dass du diese Live-Monitoring, physiologischen Live-Daten.
Darfst du nicht,
genau. Wird wahrscheinlich andere Möglichkeiten geben, wie man halt einmal gesagt, komm, wir probieren es mal aus, wie Taco van der Hoorn. Ich mache einmal den Lenker und dann wird er verboten am nächsten Tag. Ja. So, und dann hast du es vielleicht auch ähnlich. Die Leute sagen halt irgendwie, das wäre langweilig oder das würde den Radsport kaputt machen. Wir haben mit dem Olympiarennen 21 bei den Frauen und der Kiesenheimer, hieß sie Kiesenheimer, die damals in Tokio gewonnen hatte.
Ja,
Kiesenhofer, wo sie extrem verschätzt haben, haben wir gesehen, wie viel Potenzial dahinter steckt, wenn man mal nicht Funk hat, klar, auch geil, aber ich finde gerade auf solchen Grand Touren und so, ich finde es auch spannend, wenn du die Daten halt hast. Auf der einen Seite für uns als Zuschauer mal zu erkennen, was da wirklich abgeht und auf der anderen Seite auch, du kannst da taktisch ganz anders rangehen, wenn du sowas hast. Ja. Ich finde das auch mega.
Ja, ich kann dir gar nicht sagen, in welche Richtung das am Ende geht, aber es kam mir so und ich glaube, wenn wir irgendwann den Live-Laktat-Sensor haben, dann sitzen da hinten, ist da hinten ein sportlicher, nicht nur ein sportlicher Leiter, sondern sitzt da auch der Coach mit einem Laptop und der hat alle, wie bei Radsport News, wie du sagst, alle Daten da. Okay, Wout gerade 4er Laktat bei so und so und das sind die letzten 5 Minuten im Average, das ist die NP der letzten 5 Minuten und der interpretiert die ganze Zeit, okay, guter Tag, schlechter Tag, fahren wir heute für Wout, fahren wir für Tiesch Benot im Sprint.
Ja. vielleicht dann, das ist super schwer, glaube ich, aber so eine Art Glykogenverfügbarkeit.
Ich glaube, es wird niemals dazu kommen, dass man für T-Not im Sprint fährt, aber kein Szenario.
In einem Zwei-Mann-Wismar kommt auf Ziel gerade, okay, Sprint vielleicht.
Genau. Und auch, Vorrang. Auch dann fährst du nicht für ihn.
Und selbst dann ist auch, dann sagst du, komm, wir sprinten einfach, dass es nicht so aussieht. Und dann, selbst dann musst du Bremse ziehen. So, genau. Oh, komm schon, mach jetzt. So habe ich übrigens mein C-Rennen gewonnen, weil der andere Typ neben mir nicht aufsteigen wollte. Habe ich die aktive Bremse gezogen.
Das verrätst du jetzt einfach hier.
Ja, das ist okay. Das ist, glaube ich, verjährt. Oberhausen. Sitzt über 10 Jahre auch her. Aha. Aber ich wirklich gewonnen, weil ich war so langsam im Sprint. Und der meinte so, mach. Hallo. Für die Leute, die es nicht wissen, früher durftest du nicht zu viele Platzierungen sammeln. Oder nee, kein Sieg kein und nicht Sieg. Zu viele Platzierungen.
5 Platzierungen und ein Sieg.
Nee, genau. 5 Platzierungen und oder ein Sieg und du steigst in die B-Klasse auf.
Ist dir sicher? Man ist ja. 10? 5 waren auf jeden Fall dazu,
fünf,
da, um die Klasse
zu halten. 5 Top 10 und ein Sieg. Okay. Weil ich wusste, das wäre so oder so genau das gleiche bei mir gewesen. Ja. Und dann komme ich auf die Zielgerade und ich fahre los. Mit dem Gang werde ich 53, 12. Kurz mich verwechselt.
Wie im Lehrbuch. Kurz mit Gigi Zimmermann vermechselt. Genau, was habe ich zur Verfügung? Ah, ich habe 55, 11. Dann fahre ich das jetzt einfach mal. Ah, nee, das ist irgendwie schwierig.
Ey, so plopp, plopp, die Knie schon rausgesprungen. Und der Typ neben mir so, jetzt mach. Ich war schon mit einer Hand an der Bremse. Naja, gab auf jeden Fall ordentlich Patter in Oberhausen. Was ich alles versteuert habe. Also Thema Atmung. Es wird dann irgendwann zu kommen, genau, zu live werden. Aber nochmal zurück dazu. Es ist spannend auf jeden Fall. Die Frage ist halt, was machen die mit den Daten gerade? Weil ich finde, ich sehe das große Potenzial noch nicht darin, das zu erkennen, was jetzt irgendwie, sag mal, Atmung und Atemtechnik, ich habe gleich 2, 3 Ideen, die ich mitgebracht habe, aber was sie wirklich auf deine Performance akut oder auch im Training dir mitgeben sollen.
Ja, das ist auch was, wo ich mich ein bisschen mit schwer tue. Also was schön, dass man es messen kann.
Ja,
genau. Aber was machen wir jetzt damit?
Ja, irgendwie schon.
Ein bisschen wie so ein Core-Body-Sensor, aber du hast da natürlich dann nochmal eine gewisse spezielle, ich kann mir halt nur vorstellen, dass du wie bei Core sagst, okay, ich trainiere jetzt in einem bestimmten Bereich, den ich sonst nicht genau erkennen kann, weil ich die Daten nicht habe. Das heißt, eventuell kannst du, und das vielleicht wirst du da jetzt was zu sagen, aber gewisse Atemtrainingstechniken anwenden, die dann wieder dazu führen, dass du eine gewisse Adaption hast.
Ja.
Und um das messen zu können, brauchst du halt den Sensor.
Ja, klar. Du kannst übrigens aber auch da ganz toll was verkaufen, einfach, muss man sagen. Also, weil, klar, es ist ja auch so. Ja. So, jetzt hast du bei Wismar auf der Seite, hast du sogar eine Guideline. Für wen ist es interessant? Für Radsportler, die ihre Leistung oder ihre Performance verbessern wollen.
Oh. Gut, das ist aber eine große spitze Zielgruppe.
Genau, eine spitze Zielgruppe.
Große, ich bin ja so ein Radsportler, der seine Leistung nicht verbessern möchte.
Und dann, Radsportler, die bei Atmung vielleicht ein bisschen Probleme haben, wie zum Beispiel COPD, Asthma, jetzt vielleicht auch, gut, das können wir wirklich sich anschauen, vielleicht Allergiker. Auch Allergiker, genau, jetzt gerade ein Thema.
Wie Raucher.
So wie Lennart Neuraucher, Sponsor von Marlboro. So, solche Leute, klar, aber das weißt du meistens auch schon, da brauchst du jetzt das Ding nicht dafür. Und jetzt kommt's, what does the training problem look like? You train with a power breathe under the guidance of an exercise physiologist. The duration of the training program is 5 to 10 weeks, depending on the goal. You get the beginning and end measurement of the strength and depth of your breathing. Also, du machst quasi ein Trainingsprogramm, 5 bis 10 Wochen. Es geht um deine Stärke und die Tiefe deiner Atmung, also quasi Atemtraining. Atemtraining ist jetzt auch nicht ganz was Unbekanntes. Wir haben auch schon mal ein paar Studien zu Atemmuskulatur gesehen. Aber Leute, vorweg mal, weil immer noch teilweise Feedback an der Stelle. Die Sättigung des Blutes von Lunge zu Blut quasi, Sauerstoffsättigung allgemein peripher im Blut, die ist nahezu 100%. Wir sind bei 98, 99%, es sei denn, du schläfst gerade im Höhenzelt oder bist in der Höhe. Das heißt, das ist meistens nicht der limitierende Faktor. Das Lungenvolumen in Liter pro Minute ist nicht ein Faktor für deine VO2 Max. Ja. Du ziehst genug Luft, keine Sorge. Es ist eher der Transport, die Bindungskapazität, wie viel absolut du da binden kannst und wie viel du es lokal verbrauchst, aber nicht, wie viel Luft du ziehen kannst. Das heißt, was können wir damit verändern? Was können wir jetzt hier trainieren? Du kannst die Muskulatur trainieren, habe ich mir auch mal durchgelesen, in meinem ersten Semester sogar, damals im Bachelor, weil das in einem Buch, Breathe Strong, Perform Better, damals mit Bradley Wiggins zusammen sich angeschaut wurde. Und da gab es so ein paar Atemtechniken, die er gemacht hat, um sich aber auch mental so ein bisschen zu kontrollieren. Und da ging es darum, wenn du deine Atemmuskulatur trainierst, dann sparst du ein bisschen Energie ein und das wiederum erhöht deine Gross Efficiency.
Ja,
gibt auch ein paar Studien, aber irgendwie sind, ich sag mal so, die Eingangs-VO2max der Probanden war irgendwie 32, danach kommen sie mit 44 raus. Ich glaube, das hat wenig mit Atemmuskulaturtraining zu tun, sondern die haben einfach irgendwas gemacht.
Die waren vorher nicht sonderlich sportlich und sind dann moderat sportlich geworden.
Ja, irgendwie schon. Bei 33 muss man sagen, bist du wirklich nicht sportlich.
Ja, ich finde es interessant, weil jetzt erinnere ich mich so ein bisschen zurück, dass, also Wismar die arbeiten da schon lange mit solchen Sachen. Mhm. Weil ich weiß noch, dass Baller, naja, 2020 im Deo-Team, kam dann irgendwann zu uns und hatte so ein Power Breathe, hieß das.
Ja, das auch ist
so,
ja,
ein,
ja.
So ein Ding.
Ja.
Man hat das da dann dreimal gemacht, hat dann gesagt, das ist scheiße und hat es gelassen.
Ja, ja. Ja, die Frage ist halt, was willst du
erzwecken? Aber die versuchen, es ist interessant zu sehen, viele Sachen, jetzt kommt mal was so ein bisschen an die Oberfläche, weil man sieht durch den Sensor und weil man so Seiten wie Cycling Spy und sowas hat, dann genau auf solche Sachen achten. Aber es ist interessant, wie man sieht, wie viel da im Hintergrund rumgeforscht wird eigentlich bei diesen Teams.
Da hat gesagt, du hast rumgefuscht gesagt.
Rumgefuscht.
Rumgefuscht. Ja, das ist es halt. Da muss man ein bisschen filtern aus den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Was bringt einen wirklich was? Ne? Und was ist vielleicht auch, es ist ja okay, es ist ein großes Business, vielleicht auch zum Teil ein bisschen mit Marketing. Ne? Weil wenn du so ein Team als Aushängeschild hast oder auch das Norwegian Method, so ein paar Gadgets da reinballerst und sagst, ey, hier, nutz das, dann wirst du so gut wie Blumenfeld.
Ja.
Das verkauft sich halt auch einfach fantastisch. Ne?
Würde ich auch sagen.
Was ich jetzt ein bisschen spannend finde, ist ein physiologisches Thema, was ich noch reinbringen möchte. Das ist halt wirklich so ein bisschen die Atmung vielleicht auch wirklich zu kontrollieren bei Intensität. Möchte ich gar nicht zu viel Props mir selber zuschreiben, hatte mir Lars Teutenberg mal mich drauf aufmerksam gemacht. Letztes Jahr rund um Köln, Papa von Triple T und der, ich sag mal, auch einer der Typ effizient im Rennen, so maximal zu rausholen bei, ich sag mal, akzeptablem Output, Power-Output und fährt richtig, richtig stark. Der meinte, und ich glaube, der ist Fan davon, so ein bisschen auch die Atmung zu kontrollieren bei Intervallen, um bewusst mal Atemtraining einzusetzen. Bevor ich was sage, hast du schon mal was davon gehört?
Ja, er hat mir davon auch schon ein paar Mal erzählt.
Ja.
Mir war das einfach ein bisschen zu kompliziert, wenn ich schon mal Intervalle fahre, mich auch noch auf die Atmung zu konzentrieren.
Ist auch ein Brett, ist auch mies.
Aber Lars ist genau der Richtige für sowas und für auch Selbstversuche in dem Bereich.
Der zieht ja das hinten das Schaltwerkkabel raus, sagt so, jetzt fährst du High Torque und Low Breathing.
Würde vielleicht auch mal Sinn machen, für mich ein bisschen High Torque zu fahren.
Hast du ein Video letztens mal jetzt gesehen?
Ich hab's noch nicht
gesehen. 3000 Höhenmeter auf dem großen Blatt.
Oh, du bist ein richtiger Macher, aber nur ein 53er, ne?
Ja, okay.
Ja, oh Gott, 53er.
Ja, dann ist es okay. Du hast 55, ne?
55, ja, aber das wollte ich eigentlich ändern, aber jetzt habe ich.
Das sagst du seit anderthalb Jahren.
Ja, habe ich keinen 53er gefunden. Jetzt habe ich wieder eine neue Kette draufgezogen, die ich gewachst habe. Und jetzt denke ich mir, jetzt fahre ich halt doch wieder 55.
Jetzt ist es so, wie es ist.
Ist auf
bist du wieder Mitte des Jahres sagst, oh, dann komme ich aus dem Sprint nicht raus.
Wieder viel so groß unterwegs gewesen.
Ah, ja, stark.
Anstiegen, vor allem so leichtes
groß.
Ja. Vielleicht nicht die beste Kettenkombi, aber was muss, das muss.
Ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Atemtraining, genau. Also Atemtraining. Er sagte zu mir, was er ganz gerne mal einsetzt, versuch mal bewusst die Atemfrequenz teilweise runterzuschrauben. Das ist so ein bisschen das, was man ja auch in Vorbereitung zum Beispiel auf Apnoe-Tauchen macht oder wo man auch dann Performance verbessert.
Auch Sport.
Ja. Aber auch da wieder spannend, ne? Apnoe-Tauchen, mal ganz ehrlich. Wie kriegen wie kriegen die Athleten das dann hin, so lange unter Wasser zu sein? Muss man sich aber überlegen. Also,
das ist die Frage, die ich mir auch immer stelle.
Ja, und das ist dann halt, weil du auch, klar, zum einen darfst du nicht so viel Energie verbrauchen, das kostet Sauerstoff, zum anderen sind die aber auch verdammt effizient, was Sauerstoffumsatz anbetrifft, also VO2 zu Energiebereitstellung, könnte man sagen. Apnoe-Tauchen kann quasi also wirklich die VO2-Effizienz steigern. Warum das Ganze? Da hilft uns so ein bisschen der Bohr-Effekt. Der Bohr-Effekt ist ein physiologischer Mechanismus, der im Körper echt cool ist, würde ich sagen, weil der hat schon seine Gründe. Denn es geht darum, dass die O2, die Sauerstoffaffinität, also die Bindungsaffinität zum Hämoglobin, beeinflusst werden kann durch den Partialdruck von CO2. Heißt, jetzt mal grob gesagt, in der Lunge ist die Bindungsaffinität von Hämoglobin zum Sauerstoff größer. Warum? Das Hämoglobin kommt an und sagt, Leute, ich bin leer.
Ich bin auch frei.
Ich bin auch frei, spring auf. Alle springen auf den Party-Train, aufs Hämoglobin, runter Richtung Muskulatur, dumm-di-dumm-di-dumm. Und dort hast du dann erhöhteren, wenn du Belastung zum Beispiel hast, erhöhteren Partialdruck an CO2. Ist auch wieder cool, weil wir könnten das auch verändern mit Zunahme des CO2-Partialdrucks und Abnahme des pH-Werts durch Intensität. Macht es auch mehr Sinn, dass das Hämoglobin sagt so, warte mal, Leute, Sauerstoff, ihr werdet alles hier gebraucht. So wie bei KVB, wenn irgendwie
alle
heißt,
raus.
Alle raus. Oder bei der Deutschen Bahn. Ja, weiß nicht, alle raus.
Alle raus.
Einfach raus.
Gleisfehler.
Genau, einfach Gleisfehler. Baustellen im Gleisbett. So, alle raus. Und das kann dann...
Baustellen, die kommen auch so spontan.
Das haben wir nicht kommen sehen.
Also Lukas, ich glaube, der Satz ist anders. Normalerweise komme ich halt wegen einer Baustelle im Gleisbett, können wir spontan abbrechen.
Ey, ich habe das genauso letztes Jahr erlebt, aber egal. Ja. So, und dann ist es alle raus, genau. Und das ist ja, macht ja Sinn im Muskel, weil da braucht man Sauerstoff, ja. Das heißt aber auch, dass die Bindungsaffinität zum Hämoglobin, wenn der pH-Wert nicht so tief ist, auch nicht so gering ist. Das heißt, das Hämoglobin behält den Sauerstoff so ein bisschen bei. So, das heißt, erhöhen wir den PCO2, also den Partialdruck an CO2, können wir also die Affinität von Sauerstoff verändern, dass wir mehr Sauerstoff abgeben lokal. Wenn wir jetzt die Atmung anhalten, erhöhen wir den PCO2, den Sauerstoffpartialdruck in der Muskulatur, weil einfach die Kohlenstoffdioxid anreichert, weil wir es ja nicht abatmen.
Ja.
Und das wiederum heißt letztendlich, durchs Luftanhalten haben wir quasi eine verbesserte Oxygenierung unserer lokalen Gewebes. Klingt erstmal spannend, weil der Mechanismus ist interessant. Das heißt, ruhiger zu atmen bei Belastung ergibt Sinn. Ergibt wirklich Sinn, wenn du ausreichend Sauerstoff irgendwo zuführst, klar. Und das muss man halt dann trainieren. Und das Gegenteil ist aber auch der Fall, wenn ich anfange zu hecheln, mache ich es nur schlimmer und ineffizienter.
Ja.
Ich atme zu schnell CO2 ab, was wiederum den PCO2, den Sauerstoffpartialgehalt im Blut herabsenkt.
Die Durchblutung der Muskulatur, die dementsprechend verschlechtert.
Ja, nicht die Durchblutung, aber die Oxygenierung. Sauerstoff behält dann quasi die Bindung am Hämoglobin bei. Und das ist natürlich nicht so geil.
Das ist ein Teufelskreis, ja.
Das ist ein Teufelskreis, genau. Das ist so dieses, ich kann nicht mehr, fängst an zu hecheln. Das ist ja auch das Hyperventilieren. Wenn ich anfange, schnell zu hecheln, dann wird mir schwindelig. So, aber genug Sauerstoff hätte ja vorhanden sein sollen. Das Problem ist halt, er wird nicht abgegeben. Und das ist quasi nachher die Intention von bewusste Atemtechniken, Atemübungen, um dann halt Radperformance auch vielleicht bessern zu können.
Ist interessant, ja.
Schon irgendwie, ne? So, was kann man machen? Es gibt verschiedene Trainingsformen. Da kann man sich zum Beispiel hinsetzen und sagen, gut, die nächsten Wochen, ich gewöhne mich erstmal so ein bisschen daran. Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, erste Phase ist so ein bisschen erstmal kontrollierte CO2-Toleranz aufbauen, heißt dann hier. Heißt, ich atme normal ein und aus, halte dann die Ausatmung, die Luft an und stoppe erst dann, wenn der Impuls zum Atmen kommt. Jetzt nicht wehtun dabei, aber halt sowas. Oder dann Atemverlangsamung und so weiter.
Und das macht man im Büro oder auf dem Rad?
Ja, auf dem Rad ist dann Phase 2. Da müssen wir ein bisschen warten. Atemreiz unter Belastung.
Geil, so im Großraumbüro sitzen da so Leute und auf einmal so umgefallen. Was ist da los? Ja, der Bernd. Der Bernd macht Sauerstoff. Der macht Atemtraining.
Ja, der hat Öztaler bald vor der Tür. Der hat jetzt Atemtraining gemacht. Und dann geht es halt darum.
Der hat jetzt schon seine Schwelle um 20 Watt gesteigert seitdem.
Ja, genau das. Und dann geht es weiter in Phase 2, dass du mal auch Nasenatmung beim Zone 2 fahren zum Beispiel anwendest oder beim Lockerlid fahren, einfach mal Nasenatmung anwenden oder dann irgendwann bei Speedspur-Intervallen auch verlängerte Ausatemzüge und solche Sachen. Ich kann das mal nächstes Mal mehr erklären, jetzt wäre es ein bisschen zu weit führend, aber halt dieses Bewusste von Ruhesituation in Belastung, dann vermehrt abatmen, auch mal die Atmung halten, das nach dem Ausatmen und dann wieder einatmen, so 4 Sekunden ein, 4 Sekunden halten, 8 Sekunden aus, 4 Sekunden halten, dann geht's weiter. Das ist ein bisschen ein ekelhaftes Training auf jeden Fall. Könnte interessant sein, jetzt bin ich an dem Punkt, bringt es was? Ja, wir sind irgendwie noch nicht an dem Punkt, dass wir so viele Daten haben. Es gibt noch nicht so viele Studien, die sich wirklich angeschaut haben. Also bei manchen, es gibt eine Studie von Lukas et al., Lukas mit C geschrieben, erhöht die CO2-Toleranz des Atemtraining, ventilatorische Effizienz verbessert. Also quasi, ja, wenden wir den Powerbreather dran, dann würden wir sehen, ey, er ist vitaler. So, dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die auch was erkannt haben, aber so richtig, richtig geil auch nicht. Hat jetzt irgendwie groß die VO2 Max kaum wirklich angepackt. So, du siehst ein bisschen VO2-Effizienzsteigerung ganz leicht, aber auch mal mit einem Klientel, wo ich sage, ja, das ist vielleicht auch ein paar andere Sachen, die da entscheiden. Und deswegen bin ich noch ein bisschen offen. Also nur weil die Studienlage nicht zeigt, dass es evidenzbasiert funktioniert, heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert.
Ja, das haben wir in letzter Zeit ziemlich häufig, oder?
Ja, wir reden ja von diesen modernen
Dingen,
ja.
wo man sagt, es sind so ein paar Indikationen,
Beispiel.
Indikatoren, aber
wie viele Studien hast du, die zeigen, dass, weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, 120 Gramm plus Carbsaufnahme signifikant die Ergebnisse bei einem 1-1er-Rennen verbessert?
Ja, mehr also, als 120.
Ja, oder 120, was auch immer. Oder ist 120 Gramm besser als 90?
So spezifisch gibt es das auf jeden
genau,
Fall.
Genau, aber es ist halt voll flächenverbreitend gerade so ein Thema, so die Kohlenhydrataufnahmeraten, zu Recht, weil ich glaube, es...
Gut, das ist ja relativ evidenzbasiert, zumindest, weil sich viele Leute so mit diesen Stoffwechselthemen beschäftigen.
Ja, ja.
So ein Tim Portlogar zum Beispiel. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, es ist ja auch so, wir haben ja mal, letztens mal irgendwann mich gefragt, so Lukas, was sind eigentlich die nächsten großen Gains in der Sportwissenschaft, das nächste große
und
Thema?
Und Wismar hat geantwortet und gesagt, der Atemsensor von.
Der Time Wear Power Breather. Ja, ich glaube, also die sagen, was Sighty News sagt, das Beste in den letzten 50 Jahren. Ich sage, nee, ist es nicht.
War da vielleicht so ein kleines Label auch, sponsored by?
Ich hab, da gibt es eine Studie, dann auch ganz kurz, das muss ich nochmal sagen, die Reliabilität und auch die Validität zur VT1 und VT2-Messung des Time-Wear-Geräts soll sehr gut sein zu Spiros. Also es misst schon, es kann wirklich die VT1 und VT2 bestimmen. Ich habe genau reingeschaut, sie sagen, sie wurden nicht davon gesponsert, zumindest gibt es keine Declaration dafür, dass sie gepaid waren. Selbst, sie haben es auch reingeschrieben, dass sie selber gezahlt haben, die Geräte, und da gab es keine Verbindlichkeit. Weiß natürlich nicht. Wenn es korrupt ist, ist es korrupt. So, aber will ich jetzt erstmal nicht unterstellen. Das heißt, das Ding misst erstmal schon, was es soll. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Ja. So viel dazu.
Wir sind schon relativ weit, oder?
Ja, knapp eine Stunde haben wir
schon
jetzt.
Ich habe schon eine Überstunde geschoben mit der halben Stimme, die ich noch habe.
Ja, geklappt. Ich empfehle jetzt den Time Wear Power Breathe.
damit ich da, während ich krank bin, noch ein bisschen trainieren kann.
Ja, genau.
Es ist halt interessant. Ich glaube, es ist so schwierig, das alles mal auseinander zu klamüsern, weil so viele verschiedene Sachen da sind, die man machen kann.
Ja.
Weil am Ende kommt eine gewisse Leistungsfähigkeit dabei raus und man kann es gar nicht so hundertprozentig für irgendwas zurückführen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, bevor ich jetzt erkältet war, eigentlich ein gutes Gefühl auf dem Rad gehabt.
Ja. Was ist es?
So, ich bin eigentlich kaum strukturiert gefahren.
War es jetzt die eine Woche Volumen im Trainingslager? War es das Lauftraining?
War es die Lauftraining? Genau. Also, ich kann es nicht hundertprozentig auf Sachen zurückführen. Ich denke mal, es ist viel das Lauftraining gewesen.
Ja.
Aber auf dem Level, auf dem die Profis jetzt sind, müssen sie eigentlich jeden Stein umdrehen und es zumindest mitmachen.
Ja, halt voll.
Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich hätte gar keinen Bock, Profi zu sein.
Ja, voll.
Was du da alles am Tag unterbringen musst, das ist ja, da musst du dann noch, jetzt musst du es nicht mehr, aber noch ein bisschen Kohlenstoffmonoxid einatmen.
Ich wollte gerade sagen, da musst du noch hinterm Moped lutschen.
Genau, das ist halt alles irgendwie, ist schon ein voller Tag. Da soll man nochmal sagen, Sportprofis haben nicht irgendwie, haben irgendwie wenig zu tun. Ne?
Das ja, auch. Nur Fahrradfahren kannst du machen, aber... Du
kannst auch dabei die Luft anhalten.
Du kannst dabei auch die Luft anhalten.
Du kannst die Sweetspot Intervalle fahren, du kannst dabei aber auch einen Nasenloch mit Max zukleben.
Vor allem, wenn das irgendwann auch so interagiert, weißt du? Wenn dann so, okay, eigentlich es wäre Zeit für meine nächste Flasche, ich muss die 120 Gramm irgendwie reinbekommen, aber
weil Train the Gut-mäßig,
aber ich muss Luft anhalten gleichzeitig. Mein Laktatmesser sagt eigentlich, ich bin zu schnell, aber mein Breather sagt, ich bin zu langsam. Ich weiß nicht mehr. Ja, stark.
Ja, also es ist schon, ich denke da, dass wir dann natürlich in ein paar Jahren schlauer sind.
Ja.
Und ich freue mich aber auch wieder über irgendwas, was mal kommt, was so evidenzbasiert was bringt.
Evidenzbasiert, ja. Evidenzbasiert zum Beispiel, eines der großen Themen wäre zum Beispiel Carbsaufnahme und Bicarbonat zum Beispiel. Das können wir sagen, evidenzbasiert, und auch wird gerade parallel viel geforscht und so. Aber die moderneren Geschichten oder neuen Geschichten kannst du ja nicht so schnell evidenzbasiert haben. So, das dauert einfach, das musst du halt einfach fundiert machen. Hitzetraining. So, das war ja auch so das nächste Thema. So, Heat-Training durch...
Genau, das meine ich. Also, du siehst am Ende keine Auswirkungen auf die VO2 Max in den Studien.
Ja, ja.
Trotzdem
wird es gemacht.
Ja, aber es ist wahrscheinlich irgendwie dann doch...
Ja, und unter gewissen Szenarien, wie zum Beispiel als weiteren Effekt oder Erweiterung des Höhentrainings, dann wieder speziell...
Oder in Kombination, genau. So.
Genau, speziell was Sinnvolles. Da brauchst du aber auch wieder, das hat jetzt Ronestad und die norwegische Gruppe gemacht, da gibt es jetzt eine Studie, die wissen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, sonst würden sie es nicht so flächendeckend machen. Da brauchst du nicht erst 10 Studien, um zu sagen, es lohnt sich. Aber am Ende, die forschen jetzt vielleicht an der Stelle auch nicht bewusst mit Paper weiter. So, du wirst jetzt auch nicht mehr oder viel mehr in diesem Jahr davon sehen.
Ja.
So, weil Hitzetraining, Hitzeadaptation ist auch schon nicht neu. So, das war auch vor 12 Jahren schon so.
Ich habe noch ein Thema, was wir irgendwann mal besprechen müssen bald.
Oha.
pH. Finde ich ein interessantes Thema. Einfach weil das, also Bicarbonat wirkt sich auf den pH aus.
Ja.
Und da gibt es noch so ein paar Themen, die in dieses Thema auch reinspielen, wo ich jetzt sage, finde ich interessant, was Performance angeht. Machen wir in einer separaten Folge. Kann ich dir vielleicht auch erstmal erklären, wie ich darauf komme.
Okay, ja.
Aber
dann differenzier bitte nochmal zwischen im Blut
ja.
und intrazellulär. Vor allem pH-Wert im Blut schwankt halt super gering. Das wäre problematisch, ja. dann würden wir direkt umkippen.
Ja.
Aber zellulärer pH-Wert, das ist ja eigentlich mein Steckenpferd, das ist ja mein Leben so. Niedriger zellulärer pH-Wert.
Ja.
Ey, das kann halt eher so, egal.
Wir machen das in einer separaten ja. Folge.
Dann kann ich ja vorher ein paar Intervalle fahren.
Wir können Überstunden schaffen hier.
Ja, das kann man machen.
Wir haben ja auch schon Freitagabend. Ich bremse dich an der Stelle einfach jetzt mal komplett ein.
Mein Laktat wird nicht Spaß.
Ja, ich wünsche uns allen ein schönes Flandern-Wochenende.
Oh ja.
Es ist jetzt wieder geiles Wetter. Wenn ihr Bock habt, strukturiert zu trainieren, verweise ich nochmal Werbung in eigener Sache auf unsere Trainingspläne. Lukas, du knallst die in die Shownotes.
Ich halte die immer drin. Klar, sicher.
Klar, immer drin. Sicher. Und
checkt das neue Video aus.
Checkt das neue Video aus.
Dinge, die du vielleicht in deinem eigenen Training auch falsch machst.
Oh ja, gut.
Ja.
Und ich versuche meine Stimme wieder hinzukriegen für nächste Woche.
Räum mal auf, ja.
Ja. Und ich höre jetzt wieder auf im Rauchen.
Ja, ja, und dann sehen wir uns. Warte ganz kurz, ein bisschen Perspektive, Ausblick geben. Wir beide fahren bald Trucker.
Ja.
Ja, in knappe 4 Wochen.
Ja.
Wie ist deine Vorbereitung? Wie läuft die? Bist du.
Willst du das Thema jetzt hier echt noch aufmachen?
Ich will nur wissen, ob du Bock drauf hast. Bist du dich nachher vorbereitet?
Also, bis vor der Erkältung dachte ich so, ja, oh, ja gut, läuft.
Ja, gut. Ich habe Schiss, ich habe wirklich Schiss. 360 einfach. Ja, ist lang.
Deine lange Grundlagenausdauerfahrt da, die wirst du schon noch schaffen.
Wir racen das.
Ja. Ist ja auch nur Grundlagenausdauer, dann kannst du ja nicht viel schneller fahren auf 360 Kilometer als Grundlagenausdauer.
Ja, du fährst ja schon schnell los.
Ja.
Ed Paul Voss, pass auf.
So.
Ich komme in Form.
Ende aus, Folge vorbei. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Danke, tschüss.